Heute kommt der zweite Teil der Predigtreihe über das zweite Buch Mose, im Besonderen Mose oder eigentlich vielmehr über das Volk Israel, von dem ich meine, dass wir viel lernen können. Beim letzten Mal war das Thema, wenn Gott zum Schlag ausholt. Sein geliebtes Volk kommt in äußerste Not. Und Gott hört die Klage seiner Menschen. Da haben die nichts von gemerkt, aber er hat es gehört. Er sah auch die Zeit gekommen, seine Versprechen einzulösen, den er ihren Vorfahren gegeben hatte. Und er sah genau, was los war. Hatte also alles im Auge. Und er beschloss, sich dem Volk bekannt zu machen und es zu retten. Damit hörte der Predigttext vom letzten Mal auf. Was man sich jetzt so schlecht vorstellen kann, ist, dass zunächst 80 Jahre vergingen. Erst dann musste Mose 40 Jahre lang aufwachsen und dann verbrachte er 40 Jahre erstmal in der Wüste. Er musste vorbereitet werden, der Mann, durch den Gott sein Volk aus der Sklaverei führen wollte. Aber jetzt war die Zeit gekommen, sich beim Treiben auf der Erde einzumischen. Von den Hintergründen bekam ja niemand etwas mit, auch Mose nicht zunächst. Jetzt war der Moment, in dem Gott in Erscheinung tritt. Deswegen unser Thema heute, wenn Gott sich einmischt. Ich habe den Bericht in 4 Abschnitte aufgeteilt. Erstens, Gott ruft dich. Zweitens, Gott beauftragt dich. Drittens, Gott ist für dich. Und viertens, Gott versorgt dich. Falls jemand jetzt unruhig wird, weil es schon wieder um Auftrag und so geht, da darf man ruhig mal unruhig werden. Wer noch nicht in Unruhe gerät, war Mose zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Man kann gespannt sein. Gott ruft dich. Da ist Mose am Hüten, also ich werde jetzt nicht alles lesen. Mose hütet die Schafe seines Vaters. Er ist also mitten bei der Arbeit. Es wirkt so, als ob er sich ganz gut eingerichtet hat. So wie ja 80 Jahre vorher auch schon das Volk Israel sich eingerichtet hat in einem Land, in dem sie eigentlich gar nicht zu Hause waren. Mose gehörte hier eigentlich auch nicht her, auch wenn er jetzt hier seine direkte Familie gegründet hat. Und jetzt ist er bei der Arbeit. Und dabei muss man manchmal die Schafe auch ein bisschen weiter führen. Er ging ins Gebirge, dass da der Berg Gottes jetzt auftaucht, an dem er ein Erlebnis hat. Das ist eine Benennung wahrscheinlich, die erst nachträglich gemacht wurde. Der hieß jetzt noch nicht Berg Gottes, noch waren die ganzen Begegnungen, die Gott dort mit seinem Volk hatte, nicht geschehen. Das ist auch deshalb ganz wichtig, weil es im Alten Testament keine heiligen Orte an sich gibt, die etwa irgendeinem magischen Verständnis folgend Orte wären, an denen immer etwas Besonderes passiert. Das gibt es ja so in christlichen Kirchen mitunter, dass man meint, an bestimmten Orten passieren jetzt irgendwelche Wunder und so. Das war so nicht, sondern der wurde Berg Gottes genannt, weil Gott das einfach diesen Ort gebrauchte. Und da brennt plötzlich abseits des Weges ein Busch. Das ist ja vielleicht noch nicht besonders in der Wüste, aber der verbrennt nicht. Und deshalb geht Mose hin, mal zu gucken. Mitten so im täglichen Trott passiert etwas Außergewöhnliches und er ahnt noch gar nicht, was das soll. Ja, aber ich sag mal, man ist ja froh, wenn der Alltag mal ein bisschen durchbrochen wird. So ein Busch, der nicht verbrennt, nö, kann man ja mal gucken. Plötzlich spricht einer mit ihm und er scheint zu wissen, wer. Da war doch was. Man weiß ja gar nicht, wie Mose mit Gott umgegangen war in den 40 Jahren Wüste. Wir haben ja auch nicht erfahren, wie er vorher mit Gott umgegangen war. Jedenfalls, dass er sein Volk als sein Volk angesehen hat, zu dem er gehört und für das er sich auch einsetzen wollte, das wurde klar. Und jetzt spricht Gott mit ihm. Mose. Mose. Im Buch Jesaja, Kapitel 43, wird das mal fürs ganze Volk Israel so benannt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ein beliebter Konfirmationsspruch. Zu Recht auch so beliebt, wenn man ihn denn ernst nimmt. Es ist etwas Besonderes daran, wenn Gott Menschen begegnet. Und immer merken die erst, was los ist, wenn Gott sie anspricht. Wir lesen das auch in der Bibel dauernd. Hast du eigentlich Gottes Anrede schon wahrgenommen? Wann war denn das zuletzt? Und was hast du daraus gemacht? Er ruft nach dir. Er ruft dich. Ich behaupte jetzt, dass dieser Schwenk zunächst auf Mose, eigentlich geht es ja ums Volk, aber dass der auch ganz persönlich gemeint ist. Nicht, weil wir das Volk Israel aus Ägypten führen sollen. Ist nicht mehr nötig und wäre auch Quatsch. Aber weil Gott selbstverständlich einzelne Menschen anspricht und ruft. Er sucht den Kontakt mit dir, die Gemeinschaft mit uns. Was ist das eigentlich, dass Gott mit dir und mir zu tun haben will? Wann hast du darüber zuletzt gestaunt? Dass du da überhaupt dich darüber beruhigen kannst, ist ja nicht zu fassen. Dich, meint er, und mich. Hört sich fast an wie: Adam, wo bist du? Gott hätte uns nicht nötig. Menschlich gesehen machen wir ihm doch nur Probleme, wenn man sich das mal anguckt in der Bibel. Aber er will uns unbedingt bei sich haben und tritt in die Gemeinschaft mit uns ein, von sich aus. Und nun wird Mose gesagt, das Land, auf dem du bist, ist Land der Heiligkeit. Deswegen, ich habe das jetzt wörtlich übersetzt. Eben nicht heiliges Land, so nach dem Motto, hier passieren magische Dinge. Nein, Gott begegnet dir hier und jetzt ist ein Verhalten gefragt, das dem entspricht. Schuhe ausziehen. Man kennt es vielleicht aus dem Islam. Ich weiß nicht, ob es da die gleiche Bedeutung hat. Hier hat es, im Volk Israel, hat es die Bedeutung, zum Beispiel bei der Erbfolge, wenn jemand seinen Schuh auszog und ihn hineingab, dann wurde er als der rechtmäßige Erbe von etwas anerkannt und musste mit allen Konsequenzen jetzt leben. Man hat sich also sozusagen selber in den Ring geworfen damit. Man musste das nicht, man konnte auf das Erbe auch verzichten. Ging so, bei bestimmten Fällen war das so. Den Schuh auszuziehen bedeutete aber, sich mit Haut und Haaren diesem Erbe jetzt auch zu verschreiben. Es ist hier also nicht nur ein Zeichen der Ehrerbietung, was Mose hier abgibt, sondern ein Zeichen der Lebensübergabe. Wenn Gott einem Menschen begegnet, dann ist das nicht mehr wie vorher. Dann gehört sein Leben jetzt Gott. Außer man geht nicht drauf ein. Mose geht drauf ein, obwohl er sich dann hinterher noch wehrt. Warum auch immer. Hast du dein Leben Gott schon in die Hand gegeben? Mose wird daran erinnert, es ist der Gott der Väter. Auf den haben die Gläubigen vorher schon ihr Vertrauen gesetzt. Die Geschichte Gottes fängt nicht mit uns an. Haben ja manche schon gemeint, jetzt geht es erst richtig los. Das wird sogar dann gemeindemäßig postuliert. Bisher ist alles falsch gelaufen in der Kirchengeschichte und jetzt mit uns beginnt das Einzige und so. So ein Quatsch. Gott hat längst Geschichte geschrieben. Aber jetzt wird deutlich, er will auch mit dir Geschichte schreiben. Dein Leben ist nicht irgendein Rädchen im Getriebe, sondern Gott hat das genau im Auge und dich genau im Auge und im Herzen. Und er möchte mit dir Geschichte weiterschreiben. Darum geht es als zweites. Gott beauftragt dich. Jetzt sagt Gott, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Ich nehme daran Anteil. Dieses Wort erkennen ist nicht nur irgendwie, ich habe gemerkt, was da los ist, sondern ich nehme daran Anteil. Ich hänge mich da rein. Es ist Lebensgemeinschaft. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette. Das klingt genau wie der letzte Satz aus dem zweiten Kapitel. Mit gesehen und gehört Steht nur nicht, dass er an den Bund gedacht hat, aber das erwähnt er ja dauernd, weil er von den Vätern spricht. Und jetzt, ich bin herniedergefahren. Das ist der Gott, der etwa 1500 Jahre später aber wirklich herunterkommt. Und sogar Mensch wird. Hier noch nicht, aber es ist eine Vorstufe davon. Mensch wird und sich seiner Menschen annimmt und sich für sie einsetzt, um sie zu retten. Die Sklaverei ist auch ja nur ein Bild, die Israel damals erlebt hat. Das war damals das Geschehen. Aber es hat eine Bedeutung für heute, weil alle Menschen versklavt sind, nicht ihr eigener Herr. Wir Menschen tun und lassen nicht, was gut ist. Oder etwa so, wie wir immer meinen, was wir wollen. Nein, wir sind getrieben vom Misstrauen gegen Gott. Die Bibel nennt das ja Sünde. Und Gott ist herniedergefahren, um uns zu retten. Als Jesus dann über die Welt ging, merken wir, dass es ihm die Tränen in die Augen getrieben hat, als er seine Menschen da sah. Und sich ihm die Eingeweide umgedreht haben. Wenn er sich seine Menschen anguckt, wie Schafe ohne Hirten, wie Leute, die gar nicht wissen, wo es lang geht, auf die keiner aufpasst und um die sich keiner kümmert und die irgendwie durch die Gegend vegetieren nur. Und deshalb, weil nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich gesehen habe, was sie leiden, deshalb geh hin. Und könnte man fast vermuten, Mose könnte ja gebetet haben. Vielleicht schon, als er noch im Haus des Pharao war. Vielleicht in den 40 Jahren in der Wüste. Also ich bin ja raus, aber Gott, kannst du dich nicht um das Volk kümmern? Das muss doch irgendwie aus dem Land raus, auch wenn ich das jetzt falsch angepackt habe. Und jetzt kommt Gott und sagt, weißt du, ich weiß schon, durch wen ich das tun will. Du bist genau der Richtige. Oder die. Stell dir vor, du betest und Gott geht drauf ein. Klingt wie Jesus, der über die Erde ging und Leute angesprochen hat und gesagt hat, komm, folge mir nach, ich will dich zum Menschenfischer machen. Das ist Christsein, ihr Lieben. Es gibt Christsein nicht als Wohlfühlstrategie, als das Sahnehäubchen obendrauf, so nach dem Motto, Gott auch noch zu haben, ist ja nur noch die Krönung im Leben. Nein, Jesus hat gesagt, ich bin das Leben. Ich bin keine Krönung, keine Sahne, kein I-Punkt. Irgendwo drauf, ich bin die Krönung. Ohne mich gibt's gar nichts. Muss man in heutiger Zeit aus meiner Sicht umso stärker betonen, weil wir Christen uns längst eingerichtet haben. So wie Mose ja auch. Leben als Christ gibt es nur als Leben unter Auftrag. Privatsache gilt hier nicht. Wem Gott begegnet, den will er auch in Brand setzen mit seiner Liebe. Und er kann sie nicht für sich behalten. Und was Gott uns verspricht, alle Versprechen, die wir lesen in der Bibel, gelten uns immer in dem Rahmen, dass Gott unser Leben in seine Hand nimmt und damit macht, was er vorhat. Und dahin will er Mose führen. Dazu muss man nicht mal reden können, ihr Lieben, um Gottes Liebe weiterzugeben. Konnte Mose auch nicht, sagt er. Er fragt jetzt erstmal, nachdem er ja nun kräftig gescheitert ist an seinen Möglichkeiten, wer bin ich, dass du mich da jetzt hinschickst? Das ist eine gute Frage, wer bin ich? Die sollte man Gott mal stellen. Ja, er stellt sie natürlich mit einem gewissen Hintergrund. Er will natürlich damit sagen, ich bin doch ein Niemand. Ja, was soll ich denn da? Ja, du hast doch gesehen. Das Volk braucht Rettung, logisch. Ich war ja auch mal entschlossen, mich dafür einzusetzen, aber mit mir ist das nicht zu machen. Ich habe es falsch angepackt, das geht nicht. Brauchst du gar nicht probieren, Gott. Ich weiß auch gar nicht, ob das Volk überhaupt noch zu retten ist. Er hätte ja auch noch sagen können, was brauchst du eigentlich so lange? Ja, erstmal lässt du mich 40 Jahre aufwachsen, dann bin ich 40 Jahre in der Wüste, warum kommst du denn eigentlich erst jetzt? Hätte er ja sagen können. Brauchst du so lange, um die Rettung deines Volkes vorzubereiten? Was ist das eigentlich mit dir? Hätte er sagen können, fällt ihm gar nicht ein. Er hat ja auch vom Hintergrund nichts mitgekriegt. Der lief ja hinter den Kulissen. Dass Gott sah und sein Herz bewegt war und so. Das kriegt er gar nicht mit. Und ich stelle mir dann vor, wie Gott geantwortet hätte. Die Rettung meines Volkes bräuchte ich nicht so lange vorbereiten. Aber mein Volk, das so störrisch ist, das würde mir ja nicht mal folgen, außer ihnen hängt das Leiden zum Halse raus. Das hat mir ein alter Seelsorger am Anfang meines Dienstes mal gesagt. Matthias, in der Seelsorge darfst du den Leidensdruck nicht gleich nehmen. Der Leidensdruck ist das überhaupt, was die Menschen dazu bewegt, auf Veränderung einzugehen. Ansonsten würden sie das gar nicht tun. Und dann sagte mir auch mal jemand, auch ein Hauptamtlicher, die Leute kommen heute in die Seelsorge nicht, weil sie beichten wollen, also weil es Gott schlecht geht mit ihnen. Nein, sie kommen, weil es ihnen schlecht geht. Leidensdruck also. Sag Gott, wenn die nicht leiden würden, dann würden sie überhaupt nicht merken, was Sache ist an dieser Stelle. Und er könnte auch sagen, vor allem brauchte ich so lange Zeit, um den vorzubereiten, der mein Volk jetzt aus der Sklaverei führen soll. Und das bist du. Für dich brauchte ich 40 Jahre noch und davor noch 40 Jahre. Also mach mir mal keine Vorwürfe. Du bist ja immer noch nicht bereit, mich ranzulassen. Lass uns doch lieber mal anfangen jetzt. Aber das hielt Mose nicht für möglich. Er steht vor einem brennenden Busch und ist selber erloschen. Schon verrückt. Vielleicht hat er noch erwartet, dass man irgendwie seinem Volk helfen kann. Aber wenn es um ihn geht, ist er äußerst zurückhaltend. Nein, das ist ja noch völlig übertrieben. Ist er völlig desillusioniert. Da ist nichts zu machen. Auch wenn Gott ausdrücklich davon spricht. Hier merkt man ja, dass es also um sein Selbstbild geht. Um Moses Selbstbild. Und Entschuldigung, das ist äußerst gesund geworden, dieses Selbstbild in den 40 Jahren Wüste nach seinem Scheitern, nachdem er zum Mörder wurde. Ja, aus guten Gründen wurde er zum Mörder. Also er hatte für sich eine gute Begründung. Menschen tun immer alles mit einer guten Begründung. Sie würden das sonst nicht machen, sonst würden sie was anderes machen. Man muss einem nur das Richtige vorlegen, dann ist die Begründung immer gut. Ja, und das war völlig richtig, dass er jetzt sagt, mit mir ist das nicht zu machen. Stimmt. Aber vor allem geht es hier um Moses Gottesbild. Um seine Vorstellung von Gott. Die beinhaltet nämlich nur die eigenen Möglichkeiten. Du kannst ja nur, was ich kann. Und da ich nichts kann, kriegen wir auch nichts hin. Tschüss. Das klingt fast wie in dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten, wo da drei Knechte sind, denen da der Herr etwas gibt. Dem einen viel, dem anderen ein bisschen weniger, dem nächsten wirklich ganz wenig, hatte nicht so große Verantwortung. Und der Letzte, aus Angst, vergräbt er das und kann dem Herrn am Ende, als er wiederkommt, nur das wiedergeben, was er vergraben hatte. Die anderen haben damit gearbeitet und was draus gemacht. Ja, und wo ist das Problem bei dem Dritten? Der damit übrigens das Reich Gottes verspielt mit seiner Vorstellung. Er sagt, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, der von Leuten fordert, was er denen nie gegeben hat. Der hat eine falsche Vorstellung von Gott. Gott sagt nur, ich will mit dir sein. Er verspricht ihm keine besonderen Fähigkeiten, keine besonderen Kenntnisse, keine Künste, sondern ich werde mit dir sein. Und ich werde mich um alles kümmern. Tja, können wir ja loslegen. Nee, sagt Mose, da legen wir noch lange nicht los. Das ist der dritte Aspekt. Gott ist für dich. Mose bringt jetzt ein, nachdem er gesagt hat, wer bin ich? Und Gott sagt, das ist nicht die entscheidende Frage, wer du bist. Die entscheidende Frage ist, wer ich bin. Jetzt muss Mose wohl irgendwie mit anderen anfangen. Nachher, was soll ich denen dann sagen? Also die anderen sind ja nachher am Ende das Problem. Ich habe ja gar nichts, was ich denen sage. Wer bist du denn überhaupt? Was soll ich denn da überhaupt sagen? Ich weiß nicht, ob es eine Ausrede ist von Mose, ob er auf Zeit spielt. Wäre mal interessant. Aber Gott gibt ihm jetzt seinen Namen zu wissen. Ich bin, der ich bin. Man kann das so schlecht übersetzen. Es ist einfach das Zeitwort für sein. Ich werde sein, der ich sein werde. Die hebräischen Ausleger deuten das auch. Ich bin für euch da. Ich bin für dich. Alles steckt in diesem Namen drin. Gott gibt ihm also gar keinen Namen, den man nachher funktional gebrauchen könnte, um Gott zu manipulieren damit, wie man das ja bei anderen Göttern so kennt, die wir uns selber machen. Sondern Gott offenbart Mose sein Wesen. Ich bin für dich. Jesus wurde im Alten Testament ja auch Immanuel genannt. Gott ist mit uns. Für uns, bei uns. Und von Jesus wurde auch gesagt, Jesus Christus gestern und heute derselbe und auch in Ewigkeit. Oder aus der Offenbarung, der da war und der da ist und der da kommt. Das steckt alles in diesem Namen drin. Der Erste und der Letzte und der Lebendige. Deswegen hat Jesus auch dieses Ich Bin immer wieder gesagt, um deutlich zu machen, ich bin der, der ist. Und der für euch ist und der für euch da ist und der auch morgen noch sein wird und übermorgen. Und ich war vom Anfang an schon. Gott hat sich uns offenbart, ihr Lieben, hat sein Wesen offengelegt, damit wir ihn kennenlernen, mit ihm leben können. Gott sagt Mose, du fragst, wer du bist? Ich sag dir mal, wer ich bin. Wir Menschen sind nicht in der Lage, die Welt auf unseren Schultern zu tragen. Aber Gott hat uns und unsere Welt in der Hand. Das wird Mose hier vor Augen gestellt. Er hat beste Absichten mit uns und brennt darauf, uns einen guten Weg zu führen. Und das wird dann als Viertes deutlich. Ach so, oh, habe ich da das gar nicht umgeschaltet. Auch Entschuldigung. So. Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben. Ne, jetzt sind die anderen ist nicht nur die Frage, ob die anderen da mitmachen, sondern jetzt formuliert Mose ein ernsthaftes Problem. Sie werden mir nicht glauben. Dabei hatte Gott vorher gesagt, sie werden auf dich hören. Ist schon interessant, finde ich. Also kurios eigentlich. Mose, der doch jetzt mit seiner Begrenzung und seinem Scheitern doch erlebt hat, dass er sich in seinem Leben so irren kann. Jetzt will er dem Herrn der Welt, dem, der gestern war und heute ist und morgen sein wird, dem will er jetzt erzählen, wie die Dinge funktionieren. Das ist schon interessant. Tja, was sind wir doch für Besserwisser? Über mich hätte Gott vielleicht manchmal schon gesagt, du bist ein Schlaumeier. Genau. Mit seinen Zweifeln an sich hat Mose ja recht, ihr Lieben. Damit aber von Gott klein zu denken, ganz und gar nicht. Zweifel an uns sind wohl begründet. Was haben wir Menschen schon in der Hand? Aber das für Gott in Frage zu stellen, ist eine Missachtung der ganzen Weltgeschichte. Mose präsentiert einen weiteren Einwand dann. Gott schenkt ihm erstmal ein paar Zeichen, das muss ich jetzt so abkürzen. Ja, der Stab wird zur Schlange und die Hand ist plötzlich aussätzig und Wasser wird zu Blut. Wenn das auf die Hände steht, das soll er vor den Israeliten tun. Und damit sie ihm dann glauben, aber Mose bleibt dabei. Du hörst es ja jetzt auch, ich kann ja nicht mal richtig reden. Also da braucht man ja auch ein bisschen sowas an Fähigkeiten, die Leute mal so ein bisschen mitreißen können und so, wie soll ich das denn machen? Das geht ja gar nicht. Immer noch ruhig und geduldig erklärt Gott ihm dann, dass das, was ein Mensch kann, doch wohl in Gottes Hand liegt. Wer den Menschen mit seinen Organen konstruiert hat, dürfte es doch noch hinbekommen, dass die Organe auch so funktionieren, wie er das haben will. Geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Nicht nur, ich will mit dir sein, ich bin auch mit deinem Munde. Also wir sprechen jetzt mal von Einzelheiten. Ja, du wirst es alles schon hören, was du sagen sollst. Du brauchst dir gar keine Gedanken darüber machen, wie du antworten wirst oder was auch immer. Jetzt soll er doch bitte mal losgehen endlich. Jetzt müsste es doch mal klar sein. Dann sagt Mose, weißt du was? Schick, wen du willst. Aber ich bin raus. Ich habe es nicht von Anfang an gesagt, du willst es ja nicht begreifen. Mit mir ist das nicht zu machen. Sende, wen du senden willst. Da wird Gott zornig. Und Mose begreift jetzt offensichtlich erst, was die Stunde geschlagen hat. Gott gibt ihm noch eine Hilfe an die Seite. Sein Bruder Aaron. Die hätte er aus Gottes Sicht gar nicht gebraucht, diese Hilfe. Der wird auch viele Probleme machen noch später. Wir denken an das goldene Kalb, an den Aufstand, den er gegen Mose angezettelt hat mit seiner Schwester. Ja, die meisten Probleme hat Gott immer mit den eigenen Leuten. Mit Mose, mit seinen Geschwistern. Schon spannend. Aber Gott geht darauf ein. Das finde ich hochspannend. Ohne dass es nötig wäre. Gott wird Mose geben, was er braucht und sogar, was er gar nicht braucht. Das ist interessant. Um ihn abzuholen und ihn mitzunehmen. So scheint mir das. Er gewinnt uns in unserem Leben nach und nach für seine Sicht. Und wenn er mal Kompromisse machen muss an der Stelle. Gott lässt Mose immer ausreden, aber er lässt ihn nicht rausreden. Da ist nichts zu machen. Und nun kommt für mich nochmal der brennende Dornbusch ins Spiel, vor dem Mose die ganze Zeit steht, der seine Aufmerksamkeit überhaupt angelockt hat, der ja von Gottes Feuer nicht verbrennt. Das ist ein gutes Bild für die Gemeinschaft mit Gott. Zunächst meinen viele Ausleger, dass das für das Volk Israel steht. Das Volk Gottes ist Licht in der Welt, gequält, aber eben nicht vernichtet. Ja, das dürfte dann ja für das Volk Gottes im neuen Bund umso mehr gelten. Jesus sagte mal in Lukas 12, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Außerdem lesen wir ja auch, dass Gott wie ein verzehrendes Feuer ist. Verzehrend ist er dann für die, die sich ihm entgegenstellen. Aber er will uns anzünden mit seiner Liebe, das behaupte ich. Das ist ja durch Jesus dann deutlich geworden. Er möchte uns richtig zum Brennen bringen, dass wir seine Leidenschaft für seine Menschen mitleben. Nur darum geht es. Es geht um kein Können, es geht um keine Dinge, die du vollbracht haben musst. Ja, deswegen kannst du die Ausreden alle jetzt mal vergessen. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass du Gottes Liebe für dich annimmst, dass du dich der aussetzt. Und was dazu nötig ist, das baue bitte in deinen Alltag ein. Dafür gibt's keine Entschuldigung. Und dann möchte er sie gerne weitergeben durch dich. Und dann brennst du, ohne zu verbrennen. Burnout, ausbrennen, hat nichts damit zu tun, dass jemand das tut, was Gott will. Da folgt einer nicht nach seinem Herrn Jesus. Wenn es denn aus christlichen Gründen geschieht, läuft er Gott vorweg. Ja, und sagt Gott, Mensch, komm mal hierher, hier machen wir noch was, komm mal daher, hier machen wir noch was. Und so machen wir das und so. Ich behaupte, wer Jesus nachfolgt, der wird brennen, ohne zu verbrennen. Ohne daran kaputt zu gehen. Aber er brennt. Burnout heißt, ich habe aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb heraus mir Dinge gesucht oder gemacht. Das ist manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden. Also Jesus folgen. Dazu müsste man jetzt noch viel sagen. Als Andeutung und Gesprächseinladung hier so viel. Wer im Namen des Herrn unterwegs ist, in seinem Auftrag, kann brennen, ohne zu verbrennen. Deshalb, wenn Gott sich einmischt, ruft er dich mit deinem Namen. Macht er dich zum Werkzeug seiner Liebe. Sorgt er für alles, was du brauchst. Und darüber hinaus sogar noch. Will er in deinem Leben nicht eine Rolle spielen, sondern Regie führen.